Es ist schön, nach längerer Zeit einmal wieder in Holsterhausen hier in der Stephanuskirche zu sein, unter einem neuen Vorzeichen, jetzt in der Corona-Zeit. Aber wenn einem, das geht euch vielleicht so auch wie mir manchmal, das ist einem sehr lästig, nicht mit der Maske, aber wenn man weiß, welchen Sinn das hat, dann sagt man, das ist richtig, das ist nötig, das ist gut. Wie auch zu Anfang ich nochmal darauf hingewiesen wurde, als ich Routine, in Eichel ist das so, dass wir bisher die Maske haben in der Kirche abgelegt, vorher auf. Aber jetzt kommt ja der November und die neuen Bestimmungen. Jetzt ist es so, dass wir die Maske dann auch im Gottesdienst ablegen, mit Recht auch. Ja, schön ist auch, dass wir jetzt verbunden sind mit vielen, die in ihren Wohnungen in diesem Gottesdienst mit dabei sind. Ich schaue mal in die Kamera. Ich möchte Sie herzlich begrüßen, nochmal, wie es zu Anfang auch geschehen ist, und alle euch herzlich willkommen heißen. Ich will ab und zu mal auch in die Kamera schauen, das vergesse ich wahrscheinlich meistens, weil es für mich Gewohnheit ist, immer alle anzuschauen, die wir jetzt leibhaftig beieinander sind, aber ab und zu will ich mich bemühen, euch auch einmal dann dabei anzusehen. Ich hoffe, dass technisch alles auch gut klappen wird. Gnade sei jetzt mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Amen. Grundlage der Predigt ist heute ein Text aus der Reihe der Texte zum 21. Sonntag. Das ist der heutige Sonntag nach Trinitatis. Da gibt es ja immer 6 Texte, die sich abwechseln in den Jahren. Heute habe ich als Grundlage genommen einen Text aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Bibel, dem ersten Buch Mose. Wir hören jetzt die Verse 1 bis 13. Es ist eine Geschichte aus der Reihe der sogenannten Vätergeschichten, der Glaubensväter. Aber um was es da, eine alte Geschichte, aber um was es da im Kern geht, das zieht sich durch die Jahrhunderte bis ans Ende der Welt. Und das kennen wir aus unserem eigenen Leben, das Problem, um das es da geht. Wir hören Kapitel 13, die Verse 1 bis 13. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot, das ist sein Neffe, mit ihm ins Südland. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Aber das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind doch Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch ruhig von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie ein herrlicher Garten, so wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend, bis nach Sodom hin. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Überschrift über die Predigt: Lernprozesse des Glaubens. Lass uns noch einmal still werden und beten. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz und unser ganzes Leben. Und dafür in allen Dingen ein offenes Herz. Amen. Abraham, der Name ist uns allen bekannt, vielen vertraut. Abraham, Urvater des Glaubens. Die meisten von uns kennen wohl auch den Anfang seiner Glaubensgeschichte, da wo es sehr praktisch und ganz konkret wurde, seine Berufungsgeschichte. Sie beginnt in dem Kapitel, vor diesem Kapitel, 1. Buch Mose, Kapitel 12, und sie beginnt so: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Größeres kann einem Menschen wohl nicht geschehen als dies, dass Gott einen Plan mit ihm hat, ihn gebrauchen will, eine Geschichte mit ihm beginnt. Eine Geschichte, die ihn aus den alten Gleisen seines Lebens herausholt und auf neue Wege führt. Und Wichtigeres unter all den Wichtigkeiten des Lebens kann dann auch nicht geschehen, als dies, dass ein Mensch dann auch sein schlichtes Ja-Wort dazu sagt und auch vertraut, dass Gott ihn trägt und auch tragen wird, auch durch die Irrtümer und die Wirrnisse seines Lebens hindurch, dass er ihn segnet. Auch dann, wenn zu seinem Leben ein ganz normaler Beruf gehört, wie das auch bei uns der Fall ist oder der Fall war, je nachdem, wie alt wir sind, die entsprechende Arbeit. So wie bei Abraham, dem Nomaden, dem Hirten und Viehzüchter. Dass er ihn segnet, auch durch Schuld und Versagen hindurch. Ein Kapitel nach seiner Berufung, da steht die Geschichte, die wir zu Anfang gehört haben, unter der Überschrift Abraham und Lot. Das war, wie gesagt, sein Neffe. Sie trennen sich. Dazwischen steht eine besondere Geschichte. Besondere Geschichte, das heißt hier, eine unschöne, eine klägliche Geschichte, wo der Stammvater des Glaubens gar nicht gut wegkommt. Gott ihm zeigt, wie wenig tief sein Glaube, sein Vertrauen gegründet ist. Da ist eine Hungersnot über das Land gekommen, aber in Ägypten gibt es gute Ernten, da gibt es genug zu essen. Und so zieht Abraham nach Ägypten. Doch schon vor der Grenze, da greift die Sorge, da greift die Angst nach ihm. Denn Sarah, seine Frau, war eine Schönheit. Und er weiß, das kann sich herumsprechen, bis zum Herrscher des Landes, bis zum Pharao. Und so kam es dann auch. Sie wurde in der Tat ins Haus des Pharao geführt. Das kann man als Einladung verstehen. Das kann man auch als Nötigung verstehen, als Anfang einer, wie wir es heute nennen, Übergriffigkeit und noch mehr. Im Harem des Pharao war viel Platz. Abraham hat Angst. Man wird mich umbringen, um sich an dich heranzumachen. Das hat er schon vor der Grenze zu Sarah gesagt. Und so schärft er ihr ein: Sage nicht, dass du meine Frau bist. Sage, du bist meine Schwester. Das sagt der, der einmal voller Vertrauen aus seinem Vaterland, von seiner Verwandtschaft und aus seines Vaters Hause in ein fremdes, unbekanntes Land gezogen war, Kanaan, voller Vertrauen auf Gottes Zusagen, dass er mit ihm sein werde auf allen Wegen. Wo ist sein Vertrauen geblieben? Auch dies also schreibt die Bibel von Abraham. Es sind keine durchgängigen Heldengeschichten des Glaubens, die wir da lesen. Es sind Geschichten von fehlsamen Menschen, die Gott in seine Schule nimmt. Das darf uns auch trösten. Das soll uns auch trösten, uns fehlsame Menschen. Aber vor allem soll uns das ermutigen, uns vor Gott, vor den Menschen und vor uns selbst nichts vorzumachen. Über das, was sich in unserem Herzen alles so bemerkbar machen kann und was da alles so herrschen kann. Denn wenn Gott seine Geschichte mit uns begonnen hat und unser Herz hat sein Ja-Wort dazu gesagt, zu ihm, im Vertrauen auf sein Vaterherz, nimmt er uns auch in seine Schule, ein Leben lang. Und wenn wir da mal rot geworden sind vor Scham, vielleicht auch, weil aus unserem Mund eine Lüge kam, die wir dann vielleicht Notlüge nannten, dann ist es gut und nötig, wenn anschließend Herz und Gewissen sagen, das war nicht richtig, das war nicht gut, das werde ich ablegen. Nun ist Abraham wieder zurück aus Ägypten, nachdem er vom Pharao tüchtig was zu hören bekommen hatte aufgrund seiner Lüge. Er ist zurückgekommen genau an die Stelle, an der er schon vorher früher ein Altar gebaut hatte. Und so heißt es hier, dort rief er den Namen des Herrn an. Rief den Namen des Herrn an mit dem, was sein Herz gelernt hatte. Das heißt, dass nun wieder Ordnung in sein Leben hineinkam. Ordnung in ein Leben, das aus Sorge, aus Angst und Lüge aus dem Gleis geraten war. Und dazu gehört die Bitte um Vergebung und da gehört zu die Dankbarkeit für die Bewahrung. Abraham, Urvater des Glaubens. Glauben und Vertrauen, das ist am Ende immer ein in den Tälern des Lebens geprüfter Glaube. Ein durch Schuld, durch Reue und Vergebung geklärter Glaube. Und da steht keiner über dem anderen. Abraham am Altar und wir hier im Gottesdienst. Dass es klar wird, immer wieder klar wird zwischen Gott und uns, dass wir sein großes Ja-Wort zu uns hören und dankbar antworten mit unserem Ja-Wort zu ihm, das führt uns mit Abraham zusammen. Gottes Ja-Wort, was sagt es? Du bist geliebt, du bist bejaht, sei frei von deinen Sorgen, sei frei von deinen Ängsten, sei frei von deiner Schuld. Lass dein Herz lernen aus dem, was es verdunkelt hat. Fang neu an, sei ein Segen. Und nun das Dritte. Abraham ist reich geworden, sein Neffe Lot auch. Ihre Viehherden haben sich vergrößert. Abraham und Lot, Onkel und Neffe, ihre Familien sind mit Wohlstand gesegnete Leute. Frage, kann Segen auch verderben? Wie ist das mit den riesigen weltweiten Kapitalflüssen? Wie ist das mit denen, die sie beherrschen, die sie dahin lenken, wo man sie vermehren kann? Die wie Heuschrecken herfallen über diese Besitztümer dieser Erde. Deren Reichtum wächst auf der Knochenarbeit, auf der Ausbeutung der Kraft und der Gesundheit der Arbeiter, etwa in den Minen im Kongo. und so vieler Kinder auf der Südhalbkugel unserer Erde. Überall dort, wo man nicht so genau hinsehen mag, oft genug auch nur ohnmächtig hinschauen kann. Wie ist das mit dem Segen? Immer wieder macht uns die Bibel klar, dass im Segen ein Kern des Fluches steckt, wenn das Herz nur starrt auf den Besitz, auf das Geld und seine Vermehrung. Wenn es nicht fragt, wem das alles gehört und wozu es da ist. Im Segen steckt der Fluch, der Keim eines Fluches, wenn ich Gott vergesse als den Geber aller guten Gaben, der mir sagt, wem alles von Anfang an gehört und wem das dienen soll, was uns anvertraut ist. Und der mir auch im Streit des Alltags vor die Augen führt, wie die Wege zum Frieden aussehen. Auch ein Lernprozess für unser Herz. Die Viehherden sind groß geworden, das Weideland knapp. So kommt es zum Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten von Lots Vieh. Vorwürfe, Rechthaberei, Auf- und Abrechnen. Wie das so ausgeht, das kennen wir auch zu Genüge. Wenn so ein Streit dann übergeht auf die Besitzer, hier der Herden. Und die kriegen sich dann auch noch nicht in die Haare, in die Wolle. Am Ende haben sie dann in solchen Geschichten auch durchaus noch alle genug zum Leben, genug an Geld und Gütern, aber glücklich ist keiner mit den tiefen Wunden im Herzen und in der Seele. In die Augen mag man sich dann auch nicht mehr so richtig sehen, es sei denn feindselig oder sogar bis hin zum Hass. Wir merken, es geht in einer solchen Geschichte um eine tiefe, klare Grundentscheidung. Von Anfang an. Die steht schlicht und einfach unter der Frage, was kann ich tun, dass dieser oder jener Streit ein gutes Ende findet. Wie sieht das aus mit der Erfahrung des Streites in unserem Leben? Streitigkeiten, wie sind sie ausgegangen? Was haben wir gelernt? Abraham hat etwas gelernt auf dem Weg seines Glaubens. Er hat gelernt, dass eben dies von Anfang an so nötig ist, eine Grundentscheidung von Anfang an. Die erste lautet, du weißt, dass die Wege zum Frieden immer einen Preis haben. Die Grundentscheidung lautet da, ich sage ja zu dem Preis, zu den Konsequenzen, die der Friede kosten kann. Die zweite Grundentscheidung lautet, einer muss den ersten Schritt tun. Ich warte nicht, bis womöglich alles noch schlimmer wird. Ich sage ja dazu, den ersten Schritt zu tun. Und das dritte, ich tue es mit weitem Herzen. Das ist es, was Abraham gelernt hat, nachdem es ihr heißt, dort rief er den Namen des Herrn an. Und so geht Abraham zu Lot. Wir lesen hier, wie er zu Lot sagt, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Sieh, es steht dir alles offen im Land. Trenn dich ruhig von mir. Also, willst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, dann will ich zur Linken. Und so macht Lot das dann auch. Er tut die Augen auf und er sieht die wasserreiche Gegend am Jordan. Und er sieht wunderbares Land dort, herrliche Weideplätze. Und so fällt seine Entscheidung, das soll meine neue Heimat sein. Das Gebiet vor den Toren von Sodom. Vielleicht hätte er später gerne anders entschieden, wenn er etwas genauer hingeschaut hätte. Denn am Schluss heißt es hier, aber die Leute von Sodom waren böse. Lot wird später lernen auf seine Weise. Halten wir am Ende fest, Abrahams Lernprozesse im Glauben. Sie dienen uns zur Bestärkung der Lernprozesse unseres Herzens vor Gott. Das erste ist, Abraham weiß sich als ein beschenkter Mensch. Wir sind alle beschenkte Menschen. Von Gott geliebt, von Gott bejaht, auch durch Irrtümer und Entscheidungen hindurch, die vor Gott nicht bestehen können. Wir bleiben beschenkte Leute, auch durch die Erfahrungen von Schuld und Vergebung hindurch. Wir dürfen vor Gott alles ablegen, alles. Und das Zweite. Abraham hat dadurch ein weites Herz bekommen. Ein Herz, das schenken, das abgeben, das teilen kann. Weite Herzen, das macht auch das Leben einer Gemeinde schön, auch zur Corona-Zeit, aber besonders dann auch, wenn wir wieder ganz beieinander sein können und die Corona-Zeit dann Vergangenheit sein wird. Und das Dritte, Abraham hat ein Herz bekommen, das im Streit nicht wartet, bis irgendwann einer den ersten Schritt zum Frieden macht, der dann vielleicht nie kommt, weil am Ende keiner ihn tut. Wie ist das mit unseren ersten Schritten? Da, wo wir spüren, das musst du jetzt eigentlich tun, den ersten Schritt. Warte nicht. So wie es die Frau spürte, die jahrelang mit Funkstille lebte, Funkstille mit ihrer Nachbarin. Da war mal die Treppe nicht richtig vernünftig geputzt oder sonst was. Da war mal ein böses Wort hinterm Rücken gefallen. Ganz genau wusste es am Ende auch keiner so, wie alles wirklich angefangen hatte. Jedenfalls mochten sie sich einfach nicht. Aber sie hatte zur Gemeinde gefunden und die Bibel war zu ihrem Lebensbuch geworden. Sie begriff, dass das nicht gleichgültig ist, wenn etwas zwischen uns Menschen steht. Und so sagte sie sich dann entschlossen, jetzt mache ich den ersten Schritt. Und tat etwas ganz Einfaches. Sie kaufte einen Blumenstrauß und dann schellte sie an. Die Nachbarin öffnete die Tür. Sie konnte es nicht fassen. Der Blumenstrauß war gar nicht teuer, aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging um den Herzschlag, der mit dem Blumenstrauß ihr entgegenkam. Unvermutet, ungeahnt. Und am Ende lagen sich beide in den Armen. Und dann erzählte man sich die Lebensgeschichte. Und am Ende dann weiß man, warum ein Mensch manchmal so ungenießbar ist. Dann braucht man viel Geduld, bis ein Mensch vielleicht auftaut. Liebe Gemeinde, es gibt keine Garantie dafür, dass jeder erste Schritt gleich zu dem erhofften Ziel führt. Es kann manchmal schnell gehen, dass ein verkrustetes Herz aufgeht. Es kann manchmal auch dauern. Aber zu den Lernprozessen des Glaubens gehört besonders dies. Gott will dir ein starkes Herz geben. Nimm Abschied von der Angst vor Zurückweisungen. Abschied von der Macht von Empfindlichkeiten. Gott hat es so vorgesehen, dass ein Segen auf einem langen Atem ruhen soll. Segen auf den Wegen, auf die unsere Herzen uns führen, wenn in seinem Namen das geschieht, was zu tun da nötig ist. Gott schenke uns allen immer den Mut zum ersten Schritt. Amen. Und sein Friede, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in der Kraft seiner menschgewordenen Liebe, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören jetzt das nächste Lied, die 4 Strophen. Es kennt der Herr die Seinen. Wir singen sie alle im Herzen mit. Musik.